Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung von Radio Sai Global Harmonie Deutschland. Sai Ram, mein Name ist Detlef Schmidt. Wir legen diese Sendung Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut und Dankbarkeit zu Füßen nieder. Heute möchten wir das Thema Gewohnheiten etwas näher betrachten. Wir gehen der Frage nach, was die Geburt und der Tod eines Menschen mit seinen Gewohnheiten zu tun haben. Jeder Mensch hat Gewohnheiten. Und wenn Sie einen Moment innehalten, liebe Hörerinnen und Hörer, dann fallen Ihnen sicher sofort einige ein. Da gibt es liebgewordene Gewohnheiten und Gewohnheiten, die wir nicht so gern mögen und die wir gern loswerden möchten. Wenn wir ein Problem in unserem Leben haben, ist es eine große Hilfe, wenn wir uns fragen, was Bhagavan Sri Satya Sai Baba dazu sagt. Die Antwort finden wir sicher in seinen Lehren, Reden und Schriften. Swami sagt, Lebensgewohnheiten bringen dem Menschen Glück oder Unglück, sie lassen ihn Verlust und Kummer erleben, sind aber auch die Schritte, die ihn schließlich zum Ziel führen. Und an anderer Stelle sagt er, aus den unzähligen täglichen kleinen Handlungen eines Menschen werden Gewohnheiten. Diese formen seine Intelligenz und bestimmen seine Weltanschauung und sein Leben. Alles, was er sich vorstellt, was er in seinen Idealen sucht, wonach er sich in heftigem Verlangen sehnt, hinterlässt in ihm einen unauslöschlichen Eindruck. Irregeführt von diesen Eindrücken gestaltet er sein Wissen, sein Bild von der Welt um sich herum. Und an dieses Bild klammert er sich. Sein gegenwärtiges Leben ist nichts anderes als das Ergebnis seiner Vergangenheit und seiner Gewohnheiten, die er während dieser langen Zeit angenommen hat.
Is the man all clothed in red, with the dome of hair upon his head? His love extends as far as can be seen. Who is that man loving me? Whoa, my Lord. Whoa, my Lord. Who is the man feeding the poor, teaching us there's something more? He says service to people in need will open our hearts to ecstasy. Whoa, my Lord. Whoa, my Lord. Who is the man who dries our tears, takes away all our fear? Is the man who always gives, teaching us by how he lives.
Alle Heiligen sind sich darin einig, dass das menschliche Leben sehr wertvoll ist. Baba sagt dazu, Es ist euer außergewöhnliches Glück, dass ihr imstande wart, eine Geburt als menschliche Wesen zu erlangen. Es heißt, dass es sehr schwierig, ja fast unmöglich ist, eine Geburt als Mensch zu erlangen. Was ist so besonders an einem Leben als Mensch? Warum ist es so schwierig zu erreichen? Alle Freuden, welche die Tiere genießen, könnt ihr auch haben. Wo liegt in diesem Fall der Sinn der Behauptung, dass das menschliche Leben etwas so Besonderes und Kostbares ist? Der Sinn liegt darin, dass ihr die Fähigkeit habt, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden. Darin, dass ihr die Fähigkeit habt, Bindungen und Hass aufzugeben. Diese Intelligenz, die euch gegeben wurde, müsst ihr dazu benutzen, um zwischen einem tierähnlichen Leben und einem wahrhaft menschlichen Leben klar zu unterscheiden. In einem Vortrag über die Bhagavad Gita hat Swami noch einen anderen wichtigen Punkt angesprochen, indem wir Menschen uns grundlegend von den Tieren unterscheiden und weshalb das menschliche Leben so überaus wertvoll ist. Dazu hat er folgende Geschichte erzählt.
Die Konferenz der Tiere. Es war einmal ein beängstigend düsterer Wald, in dem viele Tiere lebten. In den meisten Wäldern, in denen Löwen leben, gibt es keine Elefanten. Und wenn Elefanten umherstreifen, sind keine Löwen zu sehen. Aber in jenem Wald gab es alle Arten von Tieren. Löwen, Elefanten, Schakale, Hunde. Das gesamte Tierreich war vertreten. Eines Tages dachte der kluge Fuchs bei sich, die menschlichen Wesen brüsten sich damit, etwas Besonderes, Einzigartiges zu sein. Sie behaupten, es sei nahezu unmöglich, eine Geburt als Mensch zu bekommen. Aber die menschlichen Wesen werden auf genau dieselbe Art geboren wie wir Tiere. Das Wort Jantu, Kreatur, ist der Name, der allen Lebewesen gegeben wird, die aus dem Schoß einer Mutter geboren werden. Die Frage ist, warum hat der Mensch den Namen Manava bekommen, anstatt Jantu? Inwiefern sind wir geringer als er? Der Fuchs dachte über die verschiedenen Für und Wider zu dieser Frage nach und beschloss zu beweisen, dass es keinen Unterschied zwischen Mensch und Tier gibt. Von diesem Tag an begann er allen Tieren im Wald sein Problem vorzutragen. Er suchte sich ein paar Tiere aus und sagte zu ihnen, »Warum sollten wir den jetzigen Stand der Dinge so hinnehmen? Die Leute betrachten das Tierleben als minderwertig im Vergleich zum Menschenleben. Wir sollten Schritte unternehmen, um diesen falschen Glauben richtigzustellen.« Auf diese Weise begann er, alle Tiere um sich herum aufzustacheln. Er zeigte ihnen, wie die falschen Vorstellungen den Tieren beigebracht und von diesen übernommen worden waren. Selbst vom mächtigen Elefanten, der stärkste von allen war, und dem unerschrockenen Löwen, der ihr König war. Der Fuchs beschloss, eine große Versammlung aller Tiere einzuberufen, um diese Punkte zu besprechen und eine Resolution zu erarbeiten, bei der alle übereinstimmen konnten. Der Name, der für diese Versammlung vorgeschlagen wurde, war Große Versammlung der Vierbeiner. Es wurde beschlossen, dass an einem bestimmten Tag alle an einem großen Platz zusammenkommen sollten. Anfangs einigte man sich auf drei Verhandlungspunkte. Der erste war, dass die Menschen wie die Tiere aus dem Schoß einer Mutter geboren werden und es deshalb für Menschen wie für Tiere nur einen einheitlichen Namen geben sollte. Und, um es klarzustellen, der Name sollte Jantu, der aus dem Schoß einer Mutter geborene, sein. Entweder sollte der Mensch Jantu heißen oder die Tiere Menschen, aber es sollte nicht zwei Namen und Anreden geben. Der zweite Verhandlungspunkt war, dass die Tiere Unweise genannt werden, während die Menschen für sich beanspruchen, Weisheit zu besitzen. Die Tiere sollten dies nicht so hinnehmen. In welcher Weise hatten die Menschen denn höhere Weisheit als die Tiere? Der Fuchs betonte diesen Punkt ganz besonders. Er fragte, was ist das für eine Weisheit, die der Mensch hat und wir nicht? Wir müssen entschieden feststellen, dass im Menschen wie in den Tieren die gleiche Weisheit ist. Der dritte Verhandlungspunkt, den der Fuchs vorschlug, war, der Mensch wird als sprechendes Tier angesehen, während wir sprachunkundig sein sollen. Das wird uns als großer Nachteil angekreidet und stellt nach Meinung der Menschen einen großen Unterschied dar. Aber selbst wenn es so ist, was fehlt uns schon? Was ist schon außergewöhnlich an der Fähigkeit, sprechen zu können? Lasst uns vorschlagen, dass Sprechen und Nichtsprechen als mehr oder weniger gleichwertig anzusehen sind. Da ist auch noch ein vierter Punkt, den wir berücksichtigen sollten, fügte der Fuchs hinzu. Die menschlichen Wesen glauben, wir seien rajasisch, während sie sich selbst für sattwisch halten. Keiner von uns sollte dem zustimmen. Die sattwische Natur, die wir haben, hat nicht einmal der Mensch. Uns gebührt der Ruf und die Anerkennung, dass wir, was sattwische Wesensart betrifft, den Menschen überlegen sind. Alle stimmten überein, dass diese vier Punkte besprochen werden sollten. Aber dann tauchte die Frage auf, wen sie um den Vorsitz bei der Konferenz bitten sollten. Der Fuchs wies darauf hin, dass es einige Rishis und Mahatmas gebe, die im Wald Buße taten. »Wir sollten einen sehr hochentwickelten Weisen als Vorsitzenden wählen«, schlug er vor. Alle stimmten zu und beschlossen, den Fuchs nach einem Mahatman auszuschicken und diesen um den Vorsitz zu bitten. Der Fuchs kam zu einer Höhle und sah dort einen Weisen sitzen, der in sein Sadhana versenkt war. Er näherte sich ihm ehrerbietig und bat ihn: »Swami, wir vom Königreich der Tiere haben beschlossen, eine sehr wichtige Versammlung abzuhalten, und wir bitten dich, den Vorsitz zu übernehmen.« Der Rishi, der als Gottverwirklichter alles wusste, sagte: »Gut, ich werde gern kommen und den Vorsitz übernehmen.« Und so hielten sie auf einem weiten, offenen Feld ihre Versammlung ab. Jedes Tier des Waldes, vom kleinsten bis zum größten, kam mit allen seinen Kindern und viele brachten auch ihre Enkel mit. Sie waren alle hochgestimmt und ungeheuer glücklich darüber, bei so einem bedeutenden Treffen dabei zu sein. Und alle zeigten einen gewaltigen Respekt vor ihrem Vorsitzenden. Es wurde ein hohes Podium für ihn errichtet. Neben dem Stuhl des Präsidenten stand ein Stuhl für den Löwen. Der Maharshi, der dem Treffen vorstand, war ebenfalls sehr guter Laune und hatte kein bisschen Angst vor dem Löwen, der neben ihm saß. Der Maharshi wusste, dass Gott in jedem Lebewesen gegenwärtig ist und war deshalb furchtlos. Als sich alle Tiere gesetzt hatten, sollte der Maharshi in ihrer Mitte gebührend willkommen geheißen werden. Da der Fuchs auf dieser wichtigen Konferenz der Sekretär war, begann er mit der Willkommensansprache. »Geehrter Präsident, Eure Exzellenz, unser König, geehrte Minister, liebe Brüder und Schwestern, dies ist ein Tag, der mit goldenen Lettern in die Annalen dieses großen Waldes und seiner Bewohner eingehen wird. Dies ist ein Tag, der im gesamten Tierreich unvergessen bleiben wird, denn heute werden wir einen großen Erfolg zu verzeichnen haben. Ihr habt beachtliche Opfer auf euch genommen, um hierher zu kommen. Ihr habt eure Arbeit liegen und stehen lassen und habt euch in eurem so geschäftigen Leben die Zeit genommen, um an dieser Konferenz teilzunehmen. Lasst mich also an erster Stelle euch allen meinen tief empfundenen Dank aussprechen.« Dann fuhr der Sekretär fort mit dem Erläutern der Tagesordnung. So wie dies geschehen war, stand der Löwe auf und wandte sich an das riesige Publikum. Er sagte: »Ihr habt alle gehört, was mein Bruder zu euch gesagt hat. Ich möchte, dass ihr wisst, dass der Mensch die großartigen Fähigkeiten, die ihr habt, wie Tapferkeit und Mut, nicht wirklich besitzt. Ich selbst bin der direkte Beweis dafür. Wenn ihr den Mut und die Tapferkeit, die wunderbare Kraft und die Verwegenheit, die ich habe, betrachtet, wo findet ihr dergleichen in einem Menschen? Obschon ich der König des Reichs der Tiere bin, unternehme ich nie falsche oder ungerechtfertigte Handlungen. Ich töte kein anderes Tier ohne Grund. Nur wenn ich hungrig bin, nehme ich etwas Essen zu mir. Ich töte kein Tier zum Scherz, ich lasse kein Essen verkommen. Betrachtet einmal unseren Mut, unseren Ehrenkodex, unser hohes ethisches Niveau. Gibt es so erhabene Fähigkeiten in den menschlichen Wesen? Nein, nicht im geringsten. Warum sollten wir uns also vor ihnen fürchten? Warum sollten wir als minderwertig gelten? Lasst uns an diesem heutigen Tag diesen Schandfleck von unserer Ehre abwaschen.« Der Elefant, der neben dem Löwen saß, stand auf und sagte: Der Mensch ist nicht halb so groß wie eines meiner Beine. Ich bin zweifellos gewaltig und mächtig an Gestalt. Ich habe sprichwörtliche Intelligenz erworben. Könige, Kaiser, hervorragende Führer, alle haben großes Vertrauen zu mir. Wann immer eine Krönung vollzogen werden sollte, bei der ich nicht anwesend sein konnte, musste diese verschoben werden. Wer könnte in Anbetracht solcher Größe behaupten, der Mensch sei mir überlegen? Selbst wenn ihr nur diese beiden Faktoren, meine Intelligenz und meine physische Größe, berücksichtigt, müsst ihr zu dem Schluss kommen, dass ein Mensch niemals an mich heranreichen wird. Der Fuchs stand auf und sagte: Der Löwe, unser Maharaja, hat vorhin zu euch gesprochen. Und der große Elefant, unser hervorragender Minister, hat auch sein Votum abgegeben. Nun würden wir gerne einen Vertreter der kleineren Tiere bitten, vorzutreten und zu sprechen. Ein wilder Hund kam an die Reihe. Er entbot dem Präsidenten, dem König, dem Minister, dem Sekretär und all den anderen in der großen Versammlung demütig seine Ehrerbietung und begann: Obwohl ich sehr klein und schwach bin, gibt es keinen, der mir an Treue und Glauben gleichkommt. Ich habe unerschütterliches Vertrauen und unbegrenzte Treue der Person gegenüber, die mich großgezogen hat und für mich sorgt. Ich werde ihr immer dankbar sein und ihr vertrauen, selbst wenn ich dabei mein Leben lassen sollte. Auch wenn ich verletzt oder von meinem Herrn geschlagen werde, vergelte ich ihm die Schläge in keiner Weise. Jedermann weiß, dass die Menschenwesen keine solche Treue kennen. In dieser Beziehung kann ich niemals als dem Menschen unterlegen gelten. Der Mensch beschließt oft, demjenigen Schwierigkeiten zu bereiten, der ihn liebevoll umsorgt und geleitet hat, seinen Lehrern oder seinen Eltern beispielsweise. Der Mensch schreckt nicht davor zurück, Gutes mit Bösem zu vergelten. Er kritisiert und schmiedet Ränke, um zu betrügen und denjenigen zu verletzen, der sich liebevoll um ihn gekümmert hat. Der Mensch kennt wirklich keine Dankbarkeit und keine Treue. Er tut so, als sei er gehorsam, solange es seinen Zwecken dient. In dem Augenblick, in dem seine selbstsüchtigen Interessen befriedigt sind, beginnt er, seinem eigenen Herrn und Meister Unannehmlichkeiten zu bereiten. Da der Mensch nun so ist, wie könnten wir als ihm unterlegen gelten? Eines nach dem anderen traten die Tiere vor und sagten ihre Meinung. Entsprechend ihrer Rangordnung und ihrer Erfahrung hielten sie Reden, in denen sie die vielen hervorragenden Eigenschaften der Tiere aufzählten, die die Menschen nicht besaßen. Schließlich kam die Rede des Vorsitzenden. Der Rishi sprach also zu der Menge: Liebe Tiere, alles, was ihr gesagt habt, ist wahr. Wann immer ein Meister uns Menschen etwas sagt oder etwas für uns tut, ist es zu unserem Besten. Es soll bezwecken, dass Freundschaft und gutes Einvernehmen wachsen können. Aber so wie die Freundschaft zu blühen beginnt und die Erkenntnis heraufdämmert, wird der Mensch misstrauisch und denkt, dass man etwas Übles mit ihm im Schilde führt. Ins Gesicht sagt er dem anderen Freundlichkeiten, aber hinter seinem Rücken kritisiert und verlacht er ihn. Indem er sich mit solchen Widerwärtigkeiten wie diesen und mit niedriger Tücke anfüllt, vergeudet er seine Intelligenz und sein Leben. Alle Mängel, die bisher dargelegt wurden, sind wahr und im Menschen tatsächlich vorhanden. Was das Essen, den Schlaf, das Atmen und diese Dinge betrifft, gibt es absolut keinen Unterschied zwischen menschlichen Wesen und Tieren. Der Rishi fuhr fort: Ich möchte aber hervorheben, dass es tatsächlich eine Eigenart in den menschlichen Wesen gibt, die einzigartig ist und keiner tierischen vergleichbar ist. Die Tiere mögen eine Portion Grausamkeit geerbt haben, und wenn sie sie einmal haben, können sie nichts mehr daran ändern. Ein Tiger wird, wie hungrig er auch sein mag, keinen Reis mit Curry essen. Er will nur Fleisch und wird sich nicht mit Tee und ein paar Keksen begnügen. Wie sehr er sich auch bemühen mag, seine Gewohnheiten zu ändern, so wird er doch keinen Erfolg damit haben. Wenn aber ein Mensch sich genügend anstrengt, kann er seine grausame Wesensart und jede andere schlechte Gewohnheit ändern. Der wichtigste Unterschied zwischen Menschen und Tieren ist der, dass die Menschen, Kraft ihrer Bemühung, eine vollständige Verwandlung bei sich bewirken können, während die Tiere dazu nicht imstande sind. Diese besonderen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Selbstverwandlung sind nur menschlichen Wesen vorbehalten. Der Fuchs stand auf und sagte: »Swami, wir räumen ein, dass die Menschenwesen besondere Fähigkeiten haben, sich zu ändern. Aber wenn sie davon keinen Gebrauch machen, verdienen sie dann den hohen Rang, den sie heute genießen?« Der Präsident erklärte dazu: »Wenn jeder die Fähigkeit hat, sich zu ändern, sie aber nicht nutzt, dann steht er sogar unter dem Tier.« An diesem Punkt applaudierten die Tiere laut. Der Maharshi wiederholte die wesentliche Aussage, dass der Mensch, der die Möglichkeit hat, Gutes zu tun, sie aber nicht nutzt, um sein Verhalten zu bessern und das Gute in sich zu fördern, zweifellos weit unter dem Tier stünde. Er fügte hinzu: »Was für einen Sinn hat all das Wissen, das der Mensch ansammelt? Ändert es seinen Glauben? So wie ein schlechter Gedanke in seinem Kopf entsteht, stumpft sein Unterscheidungsvermögen ab und er wird zum Idioten. Die Menschen haben, was Bildung und Fertigkeiten betrifft, einen hohen Grad erlangt. Aber diese ganze Bildung dient ihnen nur zum Brotverdienen, um ihre Bäuche zu füllen und ihren Lebensstandard zu sichern.« An diesem Punkt stand der Fuchs auf und fügte den Worten des Präsidenten hinzu: »In dem Bemühen um seinen Lebensunterhalt benutzt der Mensch alle möglichen unethischen Mittel. Es ist klar, dass wir Tiere in dieser Hinsicht viel besser sind als die Menschen.« Der Fuchs ließ sich von seiner Redegewandtheit hinreißen und fuhr noch eine Weile mit diesem Thema fort: »Wir bleiben in unserem Überlebenskampf immer fair. Wenn man uns mit dem Menschen vergleicht, so sind wir in jeder Hinsicht viel besser als er. Tatsächlich ist es so, dass wir die Besten überhaupt sind.« Das brachte ihm eine begeisterte Ovation der gesamten vierbeinigen Versammlung ein. Aber nun hatte der Fuchs seine Grenzen überschritten, sodass der Präsident mit dem Hammer klopfte und ihn zur Ordnung rief. Er ergriff wieder das Wort und sprach über den zweiten Unterschied, der die menschlichen Wesen zu etwas Einzigartigem machte, und sagte: »Der Mensch ist imstande gewesen, Maya, die Täuschung, zu besiegen. Und wenn er dazu fähig war, so kann er auch den Atman erfahren und damit den Zustand des Nirvana erreichen. Dies ist ein fundamentaler Unterschied zwischen Mensch und Tier. Die menschlichen Wesen haben die Kraft und die Autorität, Maya zu besiegen. Wenn der Mensch sich die Mühe macht und die Anstrengung auf sich nimmt, wird er den Atman unmittelbar erleben können. Mit Hilfe geistiger Übungen kann er das Nirvana erreichen. All das habt ihr Tiere nicht.« Und er fügte hinzu: »Liebe Kinder, in der englischen Sprache werden die menschlichen Wesen kollektiv Mankind oder kurz Man genannt. Das Gleiche findet sich im Sanskrit als Manava. Der tiefere Sinn von Man ist, dass die menschlichen Wesen unterscheiden und die Illusion, Maya, beseitigen können. Sie sind imstande, eine Vision des Atman zu bekommen und sich in den Zustand der Freude und der Weisheit zu versetzen, der Nirvana genannt wird. Das ist der Sinn des Drei-Buchstaben-Wortes Man. Das M steht für Maya, die beseitigt wurde, das A für Atman, der gesehen wird, und das N für Nirvana, das erlangt wurde. Nirvana erlangen heißt für den Menschen, eins zu werden mit Freude und Glückseligkeit. Ein wahrhaft menschliches Wesen, ein wahrer Man, ist also einer, der die Unwissenheit der Maya beseitigt, eine Vision des Atman gehabt und den höchsten Zustand der Seligkeit erlangt hat.« Als der Rishi geendet hatte, senkten alle Tiere ihre Köpfe und stimmten überein, dass dies Dinge seien, die sie nicht erreichen könnten. Aber dann erhob sich die Frage: Sind alle menschlichen Wesen in der Lage, diesen Zustand zu erreichen? Nein, kam die Antwort zurück, nur sehr wenige. Die Menschen, die keine Anstrengungen machen in dieser Richtung, sind nicht anders als wir, und es gibt absolut keinen Grund, sie vom Tier zu unterscheiden, beschlossen sie. Der Maharshi stimmte dem zu. Er sagte: Obwohl die Menschen diese großartige Fähigkeit zur Glückseligkeit und zur Weisheit besitzen, haben sie sich nicht in diese Richtung entwickelt und sind deshalb nicht imstande, viel Freude an ihrem Leben zu finden. Persönlicher werdend erklärte der Präsident dann den Grund, weshalb er sich in den Wald zurückgezogen hatte. Er sagte: Die Menschen kümmern sich wenig um diese edlen Fähigkeiten. Tiere greifen nur diejenigen an, die sie ihrerseits angegriffen haben. Im Übrigen leben sie in Frieden miteinander. Der Mensch dagegen verletzt auch jemanden, der ihm überhaupt nichts getan hat. Er beschuldigt seinen Mitmenschen grundlos und schürt Zwietracht, belangt Menschen, die ohne Makel sind und ihn gar nicht herausgefordert haben. Der Mensch befasst sich außerdem mit allen möglichen Werken, zu denen er nicht das Recht hat. Und schloss mit den Worten: Aus diesen Gründen haben die Rishis die Gesellschaft der Menschen verlassen und sich zum Leben in den Wald zurückgezogen. Was der Mensch sagt, tut und denkt, ist voller Selbstsucht. Tiere haben keine solche Selbstsucht. Sie bekriegen sich nicht, um sich das Hab und Gut des anderen anzueignen. Der Mensch verhält sich in vieler Beziehung also in niedrigerer Weise als das Tier.
Thank you.
Wir haben gehört, dass das menschliche Leben unter anderem auch deshalb so wertvoll ist, weil der Mensch im Gegensatz zum Tier die Fähigkeit besitzt, die grausame tierische Wesensart wie Hass, Neid, Gier, Stolz und jede schlechte Gewohnheit zu ändern. Der Mensch kann Kraft seiner Bemühungen eine vollständige Verwandlung in sich bewirken. Diese Zusicherung, die uns Gott gegeben hat, ist sein Geschenk an uns. Aber warum sollte ich diese Anstrengungen auf mich nehmen, wird sich manch einer fragen. Nun, gute Gewohnheiten ermöglichen uns nicht nur ein Leben in Gesundheit, Freude, Liebe und Anerkennung zu führen. Sie ermöglichen uns auch, Gottes Gnade zu erlangen. Swami sagt, jeder Mensch, der geboren wurde, muss immer das Ende im Blick behalten. Pflege gute Gewohnheiten im Denken und im Handeln, um das Ende im wahren Sinne glücklich zu gestalten. Die Erlangung eines solchen Endes ist unfehlbar ein Zeichen dafür, die Gnade Gottes gewonnen zu haben. Lenkt daher eure gesamte Lebensenergie auf den Erwerb jener Erfahrungen und Gewohnheiten, von denen ihr fühlt, dass sie für den letzten Moment am besten sind. Richtet eure Aufmerksamkeit Tag und Nacht auf sie. Das Gefühl, welches im Augenblick des Todes vorherrscht, wird mit großer Kraft im kommenden Leben wirken. Diese Wahrheit muss den Menschen auch auf der Reise durch dieses Leben leiten, denn Erfahrungen und Lebensgewohnheiten sind sowohl für diese als auch für die kommende Reise ein Erfordernis. Daher haltet euch von morgen an vor Augen, dass der Tod unvermeidlich ist, und seid auf der Reise durch dieses Leben darauf bedacht, allen Menschen Gutes zu wünschen, an der Wahrheit festzuhalten, immer die Gesellschaft guter Menschen zu suchen und den Geist stets auf Gott auszurichten. Lebt so, dass ihr üble Taten und hasserfüllte böse Gedanken vermeidet und bindet euch nicht an die Welt. Wenn ihr das befolgt, wird euer letzter Augenblick rein, angenehm und gesegnet sein. Um diese Vollendung zu erreichen, bedarf es disziplinierter Bemühungen während des gesamten Lebens. Ihr müsst euer Bewusstsein stets auf gute Gewohnheiten und Handlungsweisen ausrichten. Jeder sollte sich selber sehr genau überprüfen, seine Fehler erkennen und sich bemühen, sie zu korrigieren. Wenn der Mensch seine eigenen Fehler aufdeckt und sie einsieht, so ist das für ihn wie eine zweite Geburt. Dann beginnt für ihn eine neue Kindheit. Das ist der wahre Moment des Erwachens.
The ocean is wide, I can't swim over, and neither have I wings to fly, but there's a boat. Satya Sai, His love is great, His love is endless, His love is vaster than the sea. Oh Baba, please come and take me home. Is wide, I can't swim over, and neither have I wings to fly, but there's a boat that can carry me. His name is Baba Sri Satya Sai. Love is great, His love is endless, His love is vaster than the sea. Oh Baba, please come and carry me. Open my heart, lead me to
Was ist eigentlich das Ziel unseres Lebens? Warum sind wir auf dieser Erde? Und was hat das letztendlich mit unseren Gewohnheiten zu tun? Ich möchte noch weiter auf die Bedeutung des menschlichen Lebens eingehen und dabei Swami wieder zu Wort kommen lassen. Er sagt dazu: Jeder, der auf der Erde geboren wurde, sollte die ihm innewohnende Göttlichkeit erkennen und sein Leben sinnvoll gestalten, indem er ein dem Göttlichen verpflichtetes Leben führt. Dies ist das wichtigste Ziel des Lebens. Dem Menschen ist auf der Erde nur eine kurze Lebensspanne vergönnt. Aber selbst in diesem kurzen Leben kann er durch kluge und bedachte Nutzung der Zeit göttliche Glückseligkeit erlangen. Nehmen wir einmal an, zwei Männer von identischer Erscheinung, wie aus einem Holz geschnitzt, wachsen unter völlig gleichen Bedingungen auf. Aus dem einen wird ein Engel, während der andere in seiner animalischen Natur verharrt. Wie kommt es zu dieser unterschiedlichen Entwicklung? Beide haben während ihres Lebens bestimmte Gewohnheiten angenommen. Aus diesen Gewohnheiten entstanden Verhaltensweisen, die sich dann zu spezifischen Charakterzügen ausprägten. Der Mensch ist demnach ein durch seinen Charakter bestimmtes Wesen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind angehalten, uns den Wert des menschlichen Lebens täglich bewusst zu machen. Was geschehen kann, wenn wir das nicht tun, erfahren wir in der folgenden Geschichte.
Der Sandelholzwald. Ein König war in einem Wald auf der Jagd. Er hatte ein Reh erspäht und verfolgte es. Dabei lief er zu tief in den Wald hinein und entdeckte, dass sein Gefolge zurückgeblieben war. Er fand den Weg nicht mehr und bekam Hunger und Durst. Endlich erblickte er eine winzige Hütte, in der ein armer Holzfäller und seine Frau wohnten. Die beiden verkauften Brennholz im fernen Dorf. Ihre Speisekammer war fast leer, aber der Frau gelang es, einen Pfannkuchen zu backen, den der König mit großem Genuss aß. Nie zuvor hatte er etwas so Schmackhaftes gekostet, denn noch nie war er so hungrig gewesen. Und an diesem Mittag schlief er tief und fest, denn nie zuvor war er so müde gewesen. Inzwischen waren die Hofleute und Soldaten bei der Hütte angekommen, und der erstaunte Holzfäller erfuhr, dass sein Gast kein geringerer war als der Monarch des Reiches. Obgleich der König kein hartes Wort geäußert hatte, entschuldigte er sich für die ärmliche Kost, die er ihm angeboten hatte. Am nächsten Tag kamen einige Männer aus der Hauptstadt, um den Holzfäller zum Königshof zu bringen, und der arme Mann glaubte, dass er bestraft werden sollte, weil er den König nicht gebührend bewirtet hatte. Seine Frau begleitete ihn, denn sie wollte das Los ihres Mannes teilen. Der König bot ihm einen Platz an und bestand darauf, dass er sich setze. Der Holzfäller wusste, dass üblicherweise eine solche Ehre den Tieren zuteil wird, die zum Opfer bestimmt sind. Er und seine Frau wurden üppig bewirtet, auch eine Ehre, die man den Opfertieren erweist. Darauf fragte der König, welches Geschenk er sich von ihm erbitte, und der völlig verängstigte Mann bat nur um Folgendes:
»Bitte! Erlaubt mir und meiner Frau, lebendig nach Hause zu gehen. Bitte, lasst mir nicht den Kopf abschlagen.«
Der König sagte: »Ich bin doch kein undankbarer Schurke, dass ich dich so grausam behandle. Wenn ich dir Land schenke, wirst du es verderben, denn du verstehst nichts von Landwirtschaft. Wenn ich dir Reichtümer gebe, werden die Diebe sie davontragen, denn du wohnst allein in der Wildnis. Nun,
Ich werde dir eine Sandelholzplantage in jenem Wald geben, 30 Morgen groß. Nutze sie gut und werde reich.
Der Holzfäller war erleichtert und kehrte glücklich heim in die Wälder. Ungefähr 6 Monate später war der König wieder in dem Wald auf der Jagd, und da er sich an den Pfannkuchen erinnerte, ging er auf die Suche nach dem Holzfäller. Er traf ihn auch ganz glücklich an, war aber enttäuscht, als der Holzfäller ihm mitteilte, dass er nun Holzkohle statt Brennholz verkaufte. Er verbrannte Sandelholzbäume und machte Holzkohle aus ihnen, weil er den Wert des Geschenkes, das er empfangen hatte, nicht kannte. So erkennt auch der Mensch nicht den Wert des kostbaren Geschenks, das er von Gott bekommen hat. Die Zahl der Tage des Lebens.
Ram Bhajo Sai.
Unser gegenwärtiges Leben ist das Ergebnis unserer Gewohnheiten, die wir während der Zeit angenommen haben. Sie bestimmen demnach, ob wir in Glück oder Unglück leben. Schlechte Gewohnheiten bringen uns Krankheit, Kummer und Sorgen. Gute Gewohnheiten dagegen bringen uns Freude, Gesundheit und Glück. Sie sind die Schritte, die uns schließlich zum Ziel, zu unserem Lebensziel, die göttliche Glückseligkeit zu erlangen, führen. Um unser Lebensziel zu erreichen und unsere Lebenszeit sinnvoll zu nutzen, brauchen wir Entschlossenheit. Das heißt, den festen Entschluss, unsere Vorhaben in die Tat umzusetzen und uns nicht vom rechten Weg abbringen zu lassen. Als ein Beispiel von dieser gelebten Entschlossenheit nennt uns Swami Buddha und erzählt uns folgende Episode aus seinem Leben.
Die Geschichte von Buddha. Eines Tages, als Buddhas Vater erfuhr, dass sein Sohn um Almosen bettelte, ließ er ihm Folgendes ausrichten. Mein Kind, dein Großvater war ein König, dein Vater ist ein König und auch du bist einer. Ich habe gehört, dass du, König von edler Abstammung, um Essen bettelst. Es ist kein Mangel in diesem Königreich, es fehlt auch nicht an Überfluss. Du kannst alles haben, was du wünschst. Ich leide unsagbare Qualen in dem Wissen, dass du, der du alle Annehmlichkeiten und allen Überfluss eines königlichen Palastes genießen könntest, bettelst und dass du auf der nackten Erde wie ein Bettler lebst. Bitte, komm zurück in den Palast. Ich heiße dich willkommen und will alle Vorbereitungen für deine Wiederkehr treffen. Das Königreich selbst wird dir gehören. Buddha, der diese Worte in vollkommener Gelassenheit aufnahm, antwortete dem Boten, »Bitte, sag dem König, ja, mein Großvater war ein König, mein Vater ist ein König und auch ich war ein König, aber jetzt bin ich ein Sannyasin. Ich habe der Welt entsagt und ich glaube, dass meine wahren Eltern Sannyasins sind und dass meine wahren Vorfahren auch Sannyasins waren. Wenn du willst, dass ich zurückkomme, musst du erst diese Fragen beantworten. Hast du die Macht, mich vor dem Tod zu bewahren? Kannst du Krankheiten von mir fernhalten und mir garantieren, dass ich gesund bleibe? Hast du die Fähigkeit, mich vor dem Altern und Vergreisen zu bewahren? Hast du die Macht, mich von diesen Übeln zu befreien? Wenn du mir darauf die richtigen Antworten gibst, werde ich augenblicklich in den Palast zurückkommen.
Swami sagt zu dieser Geschichte, Buddha sah, dass Geborenwerden mit Leiden verbunden ist, dass Leben leidvoll ist und dass auch das Ende Leiden bedeutet. Er reagierte richtig auf die Bitte seines Vaters. Er hatte alles Leid und allen Kummer der Welt gesehen und konnte deshalb nicht weiterhin in Unwissenheit und Täuschung dahinleben. Das wäre reine Torheit gewesen. Buddhas Leben soll euch als Beispiel dienen. Ihr müsst die begrenzte Zeit, die euch gegeben ist, dazu nutzen, euer wahres Wesen zu erkennen. Das ist das wahre Ziel eines Menschenlebens.
तन मन धन से सत्य साई ने अद्भुत काम किया है तन मन धन से सत्य साई ने अद्भुत काम किया है मानव से माधव की सेवा को यूं अंजाम दिया है। तन मन धन से सतसाई ने अद्भुत काम किया है। साई हाली में शिक्षा संस्कार होता है परती विद्यालय में। बच्चों ने विद्या बुद्धि से जग में नाम किया है। तन मन धन से सत्य साई ने अद्भुत काम किया है। परती के आंगन में ही अस्पताल बनवाया। दीन दुखी की सेवा में उत्तम साधन रखवाया। स्वस्थ और सुंदर काया का तुमने इनाम दिया है। तन मन धन से सत्य साई ने अद्भुत काम किया। प्रदेश के लोगों में आई फिर से खुशहाली। जल संसाधन बनवा कर साई ने की हरियाली। जल से ही जीवन है अपना ये पैगाम। तन मन धन से सत्य साई ने अद्भुत काम किया है। मानव से माधव की सेवा को यूं अंजाम दिया है। तन मन धन से सत्य साई ने अद्भुत काम।
Der erste Teil unserer Sendung über Gewohnheiten geht nun dem Ende entgegen. Im zweiten Teil werden wir unter anderem erfahren, wie Gewohnheiten entstehen und was wir tun können, um sie zu ändern. Wenn Sie sich zu unserer Sendung äußern möchten, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail an info@radiosai.de. Mit dem folgenden Zitat von Bhagavan Sri Satya Sai Baba verabschiedet sich von Ihnen das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Und am Mikrofon Detlef Schmidt.
So sollte jeder ständig auf seine Gewohnheiten und seine charakterlichen Eigenschaften achten. Dann wird seine Bindung an den Körper aufhören und es wird ihm leicht fallen, seine Aufgabe zu erfüllen, die darin besteht, die Glückseligkeit des wahren Selbst, Atmananda, zu erfahren.
All I want, all I love, Oh,